RD. Ravenna, Mailand, das sind nur zwei berühmte Orte, an denen man romanischer Backsteinarchitektur frönen kann. Doch auch hier vor unserer Haustür gibt es diese Möglichkeit, und zwar im Kloster Jericho. Es ist der älteste Backsteinbau nördlich der Alpen. Es war der Startschuss für eine Architektur, die Norddeutschland bis heute prägt. Und was all das mit einem Machtkampf und einem Mord zu tun hat, das erfahren Sie jetzt.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Charlie.
Hallo Linda.
Du hast einen großen Zettel mitgebracht, weil wir können auch nicht gleich über die heutige Weltgeschichte reden. Wir müssen erstmal ein paar Altlasten quasi abarbeiten.
Das sind schöne Altlasten, muss ich sagen. Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die uns in den letzten Wochen und Monaten geschrieben haben. Besonders auf dem Podcast von Katharina von Bora haben wir viele Reaktionen bekommen.
Schön.
Da hat sie ja gesagt, ich suche noch Frauen für die Weltgeschichte. Und dann gab es viele Listen aus aller Welt und viele Vorschläge aus aller Welt, welche Frauen wir denn noch bedenken können. Und das freut mich sehr.
Okay, da muss ich gleich mal nachfragen, kritisch. Du sagst aus aller Welt, ist da der Superlativ mit dir durchgegangen, oder?
Naja, okay, ein bisschen.
Ein bisschen.
Also Afrika, Australien, Asien fehlt noch, da haben wir nichts gekriegt, auch Antarktika. Also, aber das hat mich wirklich auch etwas überrascht. Es gab eine Mail aus den USA und auch eine aus Kanada mit Vorschlägen, die sich auf Katharina von Bora bezogen, beziehungsweise welche Frauen wir dort noch machen könnten.
Oh, schön, schön. Und generell jetzt die Vorschläge, die du bekommen hast, ist da was dabei, wo du schon mal sagst, wusstest du noch nicht oder sollten wir auf jeden Fall machen? Ich meine, ich freue mich natürlich sehr, wenn wir hier mehr Frauen in die Weltgeschichte bekommen.
Ja, natürlich sind ein paar Frauen dabei, die ich nicht kenne. Aber was sollte das
Warum lache ich jetzt so, ne?
Ja. Ja, ich habe das so gesagt, weil viele der Frauen habe ich schon irgendwann mal gemacht in den vergangenen 20 Jahren fürs Kalenderblatt oder Stichtag. Die Krux an der Sache, ich weiß daher auch, bei einigen gibt es sehr wenig Material und da ist es dann schwierig, eine Weltgeschichte, also was die 4 Minuten oder 3,5 Minuten für ein Kalenderblatt noch reicht, ist natürlich schwierig, dann 20 Minuten zu füllen. Mal sehen, also da ist jetzt ein bisschen mein Krips und meine Recherche noch gefragt, vielleicht doch noch irgendwie eine Idee zu finden, vielleicht auch Leute thematisch zusammenzubringen und dann dort mal eine Weltgeschichte zu machen.
Aber es ist auf jeden Fall toll, dass wir so viele Rückmeldungen bekommen haben und auch so viele Anregungen. Ne?
Ja, ja. Und auch kritische.
Ah.
Ja, denn ich habe ja beim letzten Podcast über die Neuenburg behauptet, Sachsen-Naumburg wäre eine der drei sächsischen Sekundogenituren. Du erinnerst dich, das waren diese Nebenlinien, die 1657 durch Kurfürst Johann Georg I. für seine drei Nachgeborenen und damit nicht erbberechtigten Söhne gegründet wurden. Und korrekt wäre gewesen Sachsen-Weißenfels, Sachsen-Merseburg und Sachsen-Zeitz. Und das sind ja auch alles drei Orte, in denen große, prächtige Schlösser stehen, weil die eben Nebenlinien waren. Ne?
Logisch, jetzt macht es natürlich, ergibt das alles Sinn. Aber wunderbar, dann vielen Dank auch dafür, die Leute, die da die Korrektur eingereicht haben und uns Bescheid gesagt haben. Das war wirklich sehr nett.
Ich hatte es ja schon ein bisschen angedeutet. Und so ist es auch gekommen.
Aber immerhin zwei von drei richtig.
Wir haben immerhin kluge Hörer, die dann so einen Fehler sofort korrigieren können.
Das ist wunderbar. Genau, jetzt kommen wir doch eigentlich mal zurück zu unserem Thema heute, nämlich das Kloster Jericho, der älteste Backsteinbau nördlich der Alpen. Und man muss ja auch sagen, nicht nur das, auch heute noch wirklich ein sehr imposantes Kloster, oder?
Ja, das ist ja auch das Schöne und auch das Besondere an dem Kloster Jericho. Es ist noch komplett erhalten. Viele der Klöster sind ja dann hier durch Reformation, durch den Bauernkrieg zerstört worden, verfallen. Das Kloster Jericho existiert noch so, wie es vor 800 Jahren oder fast 900 Jahren errichtet wurde. Und das macht es zu etwas ganz Besonderem, was auch die Fachleute heute noch begeistert. Reinhard Schmidt, der seit den 1980er Jahren dort ausgegraben hat, der begründet seine Begeisterung für Jericho so.
Das, was man heute in Jericho sowohl in der Kirche als auch insbesondere in den Klausurbauten erleben kann, wahrnehmen kann. Das ist ein fantastischer Einblick in eine romanisch-spätromanische Klosteranlage, die dem Besucher vermitteln kann, wie ein solches Kloster im Mittelalter ausgesehen haben könnte oder ausgesehen haben wird sogar.
Und die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Hartmut Schade, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
An diesem beschaulichen Ort, wo man heute selten nur jemanden auf der Straße sieht, dieses ruhige Plätzchen abseits aller großen Straßen, hier, wo sich heute gefühlt Fuchs und Hase gute Nacht sagen, hier soll vor 900 Jahren der Bär gesteppt haben. Soll es so laut und lebhaft zugegangen sein, dass 1148 die Mönche des lokalen Klosters ihn verließen?
Als Argument wurde pauschal einfach angegeben, es wäre dort zu laut durch die Händler, den Händlerbetrieb auf dem Markt, sodass man einen Ort 2 Kilometer weiter nördlich in Ruhe für die Klostergründung nutzen wollte.
Sagt der Architekturforscher und Archäologe Reinhard Schmidt. Ob es tatsächlich in Jericho so lebhaft zugegangen ist, bezweifelt der heutige Museumsleiter Rüdiger von Schnurbein während unseres Rundgangs durch das Kloster.
Das steht da, in der Gründungsurkunde steht es drin, das ist richtig. Häufig sind das auch so Floskeln in den Urkunden, aber in Wirklichkeit war das dann eben auch eine handfeste Machtfrage.
Das Kloster Jericho ist die Folge eines Machtkampfes, eines Verlorenen. Im 12. Jahrhundert gehört das Gebiet um Jericho zur Nord- oder Altmark, dem Grenzgebiet zu den slawischen Völkern im Nordosten und Osten. Herren der Nordmark sind die Grafen von Stade, die in Jericho auch eine Burg besitzen.
Das dramatische Ereignis, dass einer der Mitglieder der Familie, nämlich der Graf selber, ermordet worden ist, war Anlass für die Familie, eine Stiftung zu gründen, die letztendlich dann das Kloster in Jericho der heiligen Katharina und dem heiligen Nikolaus geweiht, dann 1144 an Ort und Stelle zur Gründung brachte.
Falko Grubitsch ist Kunsthistoriker am Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege in Halle.
Das alles war natürlich im Kontext mit einer Vielzahl von bedeutenden Persönlichkeiten, dem Erzbischof von Magdeburg, dem Bischof von Havelberg und natürlich den fürstlichen Herrschern der Region. Da sind Heinrich der Löwe, dann auch die Askanier zu nennen. Beide sind bestrebt, die Territorialherrschaft der Nordmarkgrafen zu erlangen, also die Stader zu verdrängen. Es gab noch viele lokale Prätendenten, die letztendlich ihre eigenen Interessen da verfolgt haben und dazu geführt haben, dass also das Kloster dann am Ende 1148 an die jetzige Stelle verlegt worden ist.
Nicht die Marktschreier vertreiben die Mönche nach 4 Jahren, sondern es ist wohl eine politische Entscheidung. Vielleicht sind es auch ganz pragmatische Gründe. Eine Meile außerhalb von Burg und Siedlung ist einfach mehr Platz, um ein bis heute imposantes Kloster samt Kirche zu errichten.
Ich würde in die Kirche und in die Klausur gehen, weil man dort einfach einen wunderbaren Eindruck von dieser ganzen Anlage hat. Innen wie außen. Anlage aus Kirche und Klausur und gleichzeitig auch einen schönen Eindruck hat von diesen ganzen Brüchen, die die Geschichte des Klosters Jericho mit sich gebracht hat.
Der erste Bruch ist ein architektonischer. Die Jerichoer Baumeister greifen zu einem ungewohnten Material, Backstein, also Ziegel. Bis dahin baute man Klöster, Kirchen, Burgen und Pfalzen aus Werkstein, quaderförmig behauenem Felsgestein. Nun brennt, beckt man Ziegel aus Lehm. Das Kloster Jericho ist der älteste Backsteinbau Norddeutschlands.
Die in Jericho angefangen haben, an den Ostteilen der Kirche, die verstanden die Technik hervorragend. Das ist wirklich ein Paukenschlag, gleich ein Höhepunkt. Das war gar nicht mehr zu steigern.
Urteilt Falko Grubitsch. Was die Sache spannend macht, wer sind diese Baumeister? Woher sind sie gekommen? Rüdiger von Schnurbein zuckt mit den Schultern. Urkunden gibt es nicht, keine Bauakten, keine Rechnungen. Es bleibt nur die kunsthistorische Spurensuche.
Man kann anhand von Bauformen, etwa an der Apsis, also außen an der Apsis, an dem Chor im Osten, Formen sehen, die man auch aus Norditalien kennt. Und so kann man sich vorstellen, dass also die Kunst des Backsteinbaus über Norditalien hierher gekommen ist. Wie im Einzelnen, ob es ganze Bauhütten gewesen sind oder einzelne Baumeister, das sei dahingestellt. Aber jedenfalls die frühe Backsteinromanik ist hier in Jericho zu suchen.
Die prächtigen Kirchen, Rathäuser, Bürgerhäuser, Speicher in Norddeutschland, die respekteinflößende Stadtmauer von Tangermünde, sie alle basieren auf einer Technik, die in Jericho das erste Mal seit der Antike wieder angewandt wird. Nördlich der Alpen zumindest. Im Westen, dort wo einst die Römer herrschten, kennt man noch Ziegelbauten. Und in Italien natürlich.
Ohne Zweifel haben Herrscherpersönlichkeiten aus dem Umkreis des Erzbistums Magdeburg durch persönliche Kenntnisnahme auf Kreuzzügen oder sonstigen Reisen in den oberitalienischen, auch weiter südlich gelegenen Raum diese Vorbilder entdeckt, für sich entdeckt und gesagt, genau das wollen wir auch haben. So kann man sich das nur vorstellen. Belege, Quellen gibt es überhaupt nicht.
Ein Magdeburger kennt Ziegelbauten ganz sicher aus eigenem Erleben. Norbert. Geboren in der einstigen römischen Stadt Ulpia Traiana, dem späteren Xanten. Als Wandermönch ist er viel unterwegs in Westeuropa, aber auch in Italien. 1126 wird Norbert von Xanten Erzbischof von Magdeburg.
Von ihm aus ist sozusagen der ganze östliche Bereich, nordöstliche und im südlichen östlichen Bereich mit Prämonstratenserstiften ausgestattet gewesen.
Sagt Sachsen-Anhalts Landeskonservatorin Elisabeth Rüber-Schütte. Die Prämonstratenser sind eine Gründung von Norbert, weshalb sie auch Norbertiner genannt werden. Es sind Männer und Frauen, die, wie Norbert von Xanten, mit der Kirche unzufrieden sind.
Also Kleriker, die sich gemeinschaftlich zusammengeschlossen haben und das apostolische Leben sozusagen der Urkirche versucht haben, in die Tat umzusetzen, Armut, Keuschheit und aber auch Predigten oder Seelsorge war sehr wichtig. Und die haben auch sehr viel dann in späterer Zeit den Pfarrdienst übernommen. Also sie waren eine ganz wichtige Größe im kirchlichen oder religiösen Leben in Sachsen-Anhalt oder in der Altmark.
Auch wenn bislang immer vom Kloster die Rede war, korrekt ist, wie Elisabeth Rüber-Schütte vom Prämonstratenserstift Jericho zu reden. Und die dort lebenden Männer waren keine Mönche, sondern Chorherren. Kleriker, die gemeinsam lebten und beteten, aber nicht den Mönchsregeln unterworfen waren. Das jedoch ist im Laufe der Jahrhunderte in Vergessenheit geraten. Die Webseite heißt Kloster Jericho. Auch die Interviewpartner sprechen vom Kloster, so dass auch wir beim populären Kloster Jericho bleiben und den korrekten Begriff des Chorherrenstifts den wissenschaftlichen Abhandlungen überlassen.
Wir sind jetzt hier im Südflügel. Wenn wir da jetzt reingehen würden, dann würden wir in die sogenannten Refektorien kommen, also die Speisesäle der Chorherren. Was man hier gerade sehr schön sehen kann, ist, dass nachträglich diese Arkaden vermauert worden sind, vermutlich weil es gezogen hat, schon zu mittelalterlicher Zeit, aber dann eben auch ein paar andere Durchschlüpfe, die dann in der Neuzeit gekommen sind, als es hier kein Kloster mehr war, sondern das ganze Areal zur Domäne umgewidmet, umgenutzt worden ist. Das sind auch so die Spuren im Mauerwerk, die man erkennen kann und das macht so einen Bauwerk natürlich auch interessant.
Zurück in die Mitte des 12. Jahrhunderts. Die Prämonstratenser ziehen an ihren neuen Platz am Rande Jerichos und stehen vor der Aufgabe, Klausur und Kirche, Speise und Schlafräume, also Refektorium und Dormitorium zu bauen. Sie entscheiden sich für das neue Material Backstein. Aus ganz pragmatischen Gründen, meint Rüdiger von Schnurbein.
Das hat vermutlich etwas mit dem anstehenden Lehm bzw. dem nicht anstehenden Werkstein zu tun. Es ist einfach aufwendig, die Baumaterialien abzubrechen und dann über die Flüsse hierher zu transportieren, während man Lehm vor der Tür gehabt hat.
Für den Sockel und die Klostermauer holt man noch Quarzit aus Gommern und transportiert die Steine rund 100 Kilometer elbabwärts. Doch alles oberhalb des Sockels ist Backstein. Wer immer das Know-how von Ziegelbrennen und Mauern nach Jericho gebracht hat, er verstand sein Handwerk.
Also auf jeden Fall muss man ja einen Sack voller Erfahrungen mitgebracht haben. Denn man muss Erfahrung haben, wie man den Backstein brennen muss, wie heiß der Ofen sein muss, welches Holz man am besten dafür nimmt. Und irgendwie muss die Kenntnis hierher gekommen sein, sei es, dass jemand quasi dort in die Lehre gegangen ist oder sei es, dass Handwerker mitgekommen sind und das hier vor Ort praktiziert haben oder weitergetragen haben, diese Kenntnis. So kann man sich das etwa vorstellen.
Begonnen wird mit dem Kirchenbau im Osten, wo mit dem Altarraum sich der liturgisch wichtigste Teil befindet. Und der älteste ist auch der kunstvollste und hochwertigste Bestandteil der ganzen Klosteranlage. Der Backsteinbau kommt mit einem Paukenschlag nach Norddeutschland, wie es Falko Grubitsch sagt. Aber er zeigt auch deutlich, dass hier Baumeister am Mauern sind, die eigentlich vom Werksteinbau kommen.
Ja, es sind erstmal die Oberflächenbearbeitung der Steine, also Abarbeitungsspuren an der Backsteinoberfläche, die darauf hindeuten, dass man das eben wie ein Naturstein behandelt hat. Also wenn Sie einmal mit dem Steinmetz darüber reden, wie so ein Block hergestellt wird, dann werden Sie feststellen, dass also bestimmte Bearbeitungstechnologien erforderlich sind, um daraus einen Quader zu machen. Und diese Spuren, die finden sich eben erstaunlicherweise an einem Backsteinbau, der ja offensichtlich eigentlich nach anderen Prinzipien hergestellt wird.
Die Ziegel für Gewölberippen, für kunstvolle Türumrandungen, wie sie auch in Jericho zu sehen sind, gleich in der passenden Form zu brennen, das kommt erst später auf. Anfangs werden die gebrannten Ziegel wie Stein passend in Form geschlagen oder die nach dem Brand glatte Oberfläche bekommt eine Riefelung. Warum, ist den Experten immer noch ein Rätsel, sagt Falko Grubitsch.
Man muss sich da wahrscheinlich auch unsere modernen Vorstellung von den Technologien verabschieden. Das sind ja völlig andere Gedankengänge gewesen, die damals zu dieser Gestaltung geführt haben. Das Wesentliche beim Backstein ist ja, dass man den in eine Form bringt, die dann eigentlich endgültig ist. Die Sinterschicht sozusagen auch ein wichtiger Bestandteil der Oberfläche, sowohl als Schutz als auch von der Gestaltung her. Und das wird an der Stelle schon ein bisschen umgekehrt, dieses Prinzip. Warum konnte bisher nicht geklärt werden, dass es passiert ist und dass es absichtlich gemacht worden ist, ist offensichtlich.
Diese nachträgliche Ziegelbearbeitung ist nicht das Einzige, was merkwürdig anmutet. In der Vierung wird der Backstein übermalt, täuscht dem Auge Marmor vor.
Da ist also ein edleres Material vorgetäuscht worden, um den Bereich, in dem das angebracht worden ist, aufzuwerten. Mit einem Material, das in der Region überhaupt gar nicht vorkommt.
An anderen Stellen werden die Fugen weiß nachgezogen, um den Kontrast zu erhöhen. Manchmal wird das Mauerwerk rot übermalt, sodass die Fugen verschwinden und eine gleichmäßig rote Wand entsteht.
Vielleicht kann man insgesamt auch sagen, dass die Bauten doch bunter gewesen sind, auch gestalteter sind von den Oberflächen, also durch Putz, auch bestimmte Putzstrukturen zum Beispiel, Farbe dann auch farbliche Absetzungen. Und gerade der Chorbereich von Jericho ist da ein sehr prominentes Beispiel auch für. Also man muss sich das manchmal, so denn Geld und Zeit und andere Möglichkeiten zu Genüge da waren, schon auch alles sehr bunter bis hin zu den Dächern, auch die auch teilweise bemalt waren oder bunt waren. Also es ist schon ein etwas anderes Erscheinungsbild als das, was heute auf uns gekommen ist.
Möglicherweise wären die Prämonstratenser enttäuscht von der heutigen Schlichtheit der Kirche. Doch mit ihr schufen sie eine Architektur, die Norddeutschland bis heute prägt.
Was auffällig ist, kann man sagen, ist, dass die Klosterbauten in der nördlichen Region in der Regel in Backstein ausgeführt worden sind und reflektieren also unmittelbar die architektonischen Vorbilder, die man in Jericho findet, auch bedeutende Stadtkirchen, bedeutende Bauten im Stadtgefüge wie Hospitäler sind häufig in Backstein ausgeführt worden. Darüber hinaus sind die Dome in Nordwestdeutschland, dann, die in Backstein errichtet worden sind, auch mit vielen Einflüssen aus Jericho ausgestattet.
Der Backsteinbau beginnt seinen Siegeszug. Ob in Danzig, Stralsund, Lübeck, in Gent, Haag oder Delft, überall entstehen Backsteingebäude im gotischen Stil. Wer romanische Backsteinarchitektur erleben will, der muss nach Ravenna oder Mailand fahren oder eben Jericho, wo nördlich der Alpen alles begonnen hat und bis heute erhalten blieb.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Das Kloster Jericho, der älteste Backsteinbau nördlich der Alpen. Spannend, Charlie, danke schön dafür. Ich muss trotzdem gleich mal fragen, ich will gar nicht warten, sondern es brennt mir unter den Fingern. Wie ging es denn jetzt eigentlich mit dem Kloster weiter?
Naja, ich hatte es im Vorgespräch schon gesagt, es ist erhalten geblieben.
Stimmt.
Und das liegt daran, dass es 1562, nachdem die letzten Mönche dort weggegangen sind, verkauft wurde und als Gut diente. Und dadurch ist das gesamte Areal so erhalten geblieben. Später ist es dann eine preußische Domäne geworden, also ein Staatsgut, dann ein volkseigenes Gut 1946 oder 47, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das war es eigentlich fast bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts. Und dadurch ist dieses Areal, weil es dann auch landwirtschaftlich genutzt wurde, eben erhalten geblieben. Also die Kirche zum Beispiel wurde dann ein Kornspeicher.
Also, ja, gut.
Und es gab Einbauten in der Klausur und alles sowas. Also man hat die Räume umgebaut, aber eben nicht zerstört.
Und das natürlich zum Glück eigentlich auch, ja, ne? Ja. Für uns auch heute. Ich meine, du hast es ja auch gesagt gehabt, Reinhard Schmidt, einer deiner Interviewgeber, der gräbt da ja quasi seit den 80er Jahren. Also war da, sag ich mal, viel auch rauszuholen? Oder ich habe mich gerade so ein bisschen auch gefragt, ist das was, also wahrscheinlich, ich meine, es war ja nicht verschüttet, aber so Teile konnte man wahrscheinlich immer noch entdecken dann da.
Naja, da muss man jetzt ein bisschen eintauchen. Also die kulturhistorische Bedeutung dieser Anlage ist schon Mitte des 19. Jahrhunderts erkannt worden durch Ferdinand von Quast. Das war sozusagen ein ganz wichtiger preußischer Denkmalschützer. Und er hat auch schon gesagt, wir müssten hier mal gucken und wir müssten mal graben. Aber es war landwirtschaftlich genutzt und da hatte der preußische Denkmalschutz keine Chance gegen die Wirtschaft. Mhm. Und also für mich durchaus ein bisschen überraschend, erst so richtig in den 1960er, 70er Jahren, also zu DDR-Zeiten, hat man dann sukzessive die landwirtschaftliche Nutzung, also zumindest des Klosterareals, also der Klosterbauten, zurückgefahren. Und in den 80er Jahren stellten sich dann auch Fragen, also das waren die Fragen, die schon die preußischen Denkmalschützer sich gestellt haben. Wann ist genau errichtet worden? Gibt es einen Vorgängerbau dort? Mhm. Und danach hat eben Reinhard Schmidt angefangen zu graben und alle sagen, was Baugeschichte angeht, ist Reinhard Schmidt der Experte. Der kennt dort jede Fuge und jeden Stein. Und er sagte mir, er hat nichts gefunden, was auf einen Vorgängerbau hindeutet. Okay. Der müsste aus Holz, der kann natürlich vergangen sein. Und es ist auch immer die Frage, wann ist wirklich die Kirche genau gebaut worden? Ist sie 1148, als die Mönche dorthin kamen, sofort angefangen? Oder ist sie viel später entstanden? Aber Reinhard Schmidt sagt, alle Argumente, die für einen späteren Baubeginn sprechen, sind in seinen Augen hinfällig. Mhm. Also, und auch die anderen Experten, mit denen ich gesprochen habe, sie sind alle der Meinung, der Bau begann sofort nach der Umsiedlung der Mönche 1148.
Das ist auch gleich ein Stichwort, weil es ist ja auch der älteste Teil, der hochwertigste Teil ist, sagst du ja auch im Feature. Also es war so ein richtiger Paukenschlag, ja. Es ja Falko Grubitsch genannt. Mhm. Also, und dann lässt aber die Qualität nach, was eigentlich verrückt ist, weil normalerweise in der Geschichte ist es ja durch Fachkenntnisse, die man erlernt, normalerweise ja andersrum. Ne? Es wird ja eigentlich besser. Also gibt es da eine Erklärung für?
Du argumentierst und fragst genauso, wie ich meine ganzen Interviewpartner gefragt habe. Und ich erntete nur Schulterzucken.
Ach echt, ja? Weiß man nicht.
Man weiß es nicht. Also man sieht, dass der älteste Teil, also die Apsis und der Chor im Osten, sagten alle, das ist am hochwertigsten. Aber sie sagt mir auch, das ist ein Phänomen, das sie auch von anderen Bauten kennen.
Mhm, okay.
Es ist nicht immer so, dass eine Entwicklung, wir haben immer so das Bild einer linearen Entwicklung, das wird immer besser. Aber ist nicht so. Das kann ästhetische Gründe haben, dass man das gar nicht mehr so wichtig angesehen hat. Mhm. Es kann sein, es kamen zuerst eben wirklich die Fachleute vielleicht aus der Lombardei oder Emilia Romana aus Italien und haben Leute angelernt, aber die dann vielleicht doch nicht so geschickt waren.
Und dann haben sie gesagt, so, wir müssen dann zurück.
Und so eine Kirchenbau, da zieht es ja letztlich über Jahrzehnte hin.
Ja.
Oder einfach wirklich, dass man gesagt hat, das ist uns nicht so wichtig. Also das kennt man auch bei Werksteinbauten oder man hat es verputzt. Und dann war es egal, ob die Fuge ganz präzise war, weil es verschwand.
Oder manchmal ist es dann halt auch so, dann reicht das Geld nicht mehr. Das hat man ja auch oft, aber das ist, glaube ich, bei dem Bau, ich wollte gerade sagen, aber ich glaube, das ist jetzt natürlich, das ist meistens bei diesen riesigen Kathedral-Großbauprojekten, wenn man dann wirklich sagt, okay, jetzt ist das Jahrhundert durch, wir haben nicht mehr so viel Geld, um jetzt das noch zu Ende zu machen. Das scheint jetzt bei dem Kloster eher nicht die Idee gewesen zu sein. Also dann sind es eher die Argumente, die du jetzt schon gebracht hast oder Erkläransätze.
Ja, ja, also wie gesagt, man weiß es nicht, man weiß ja auch nicht, wer die ersten Baumeister waren, die dorthin gekommen sind.
Ja, dieses Mysterium ist, ne?
Ja, ist so. Klar, Quellen hat man nicht. Das kennt man ja auch von Naumburg, Naumburger Meister. Mhm. Aber beim Naumburger Meister kann man ja so ein bisschen gucken, wo gibt's was Ähnliches und wo könnte er hergekommen sein? Und da gibt's ja so eine Geschichte. Und das habe ich eben auch gefragt, ob man das nicht auch so rausschließen kann. Aber sagen, bei Ziegeln ist es halt schwierig. Ja. Ne? Das hat keiner seinen Namen in den Ziegel reingeschrieben. Zumindest keinen, der offen an der Außenseite ist, dass man ihn erkennen kann. Mhm. Und man weiß es einfach deswegen nicht. Man kann bloß die Vergleiche ziehen und sagen, was auch ein bisschen die Krux ist, die italienischen Kunsthistoriker haben die romanischen Bauten einfach nicht so erforscht. Mm. Also da fehlt es an Datierungssachen, um wirklich so eine richtige, vielleicht
die Parallelen eine lückenlose zu können oder so,
Weg zu zeigen oder irgendwas Parallelen zu ziehen und so. Das hat man schon übrigens Mitte des 19. Jahrhunderts beklagt. Und es ist bis jetzt noch nicht aufgearbeitet worden.
Italiener, da müssen sie einfach noch mal ein bisschen anders forschen. Für uns wenigstens, für unser Seelenheil.
Vielleicht kommt es dann raus, dass es gar nicht so bedeutend ist.
Wahrscheinlich. Ich fand es auf ein anderer Punkt, den ich ein bisschen lustig fand, war auch ganz am Anfang diese Geschichte, wie es eigentlich zu dem Standort von der Klostergründung kommt. Also, dass man sagt, es war zu laut in der Stadt.
Ja, aber das sagt ja auch Rüdiger von Schnurrbein. Das steht einfach mal als Floskel in den Quellen. Und so selten ist es nicht, dass Kloster verlegt wurden. Also wir hatten ja das über die sächsischen Fürstenschulen gemacht. Da ist ja Pforta. Und das Kloster Pforta war ursprünglich bei Schmölln und ist dann auch verlegt worden. Mhm. Und auch viele andere Klöster. Man hat dann einfach, ja, weil einer mehr Geld gegeben hat oder gesagt hat, naja gut, ihr betet für mein Seelenheil, also bitte dichter an meine Residenz ran. Oder auch, was durchaus ist, die Fläche, wo das Kloster heute ist, hat im Reinhard Schmidt auch bei seinen Grabungen festgestellt, da war vorher nichts. Mhm. Also es gibt ein paar Sachen aus der Steinzeit und dann war aber Ruhe. Das heißt, es war vermutlich eine Fläche, die niemandem gehörte. Also auch aus rechtlichen Gründen, man geht dorthin, wo eine Fläche ist, die in Anführungsstrichen herrenlos ist und gibt den Mönchen das und sagt, hier könnt ihr bauen.
Auch interessant natürlich, klar. Und jetzt, du hast es ja auch angesprochen und vielleicht, wenn wir weiterhin so kluge Hörerinnen und Hörer haben, die haben wahrscheinlich die ganze Zeit dazu gehört und hatten Schmerzen in den Ohren, bis du es aufgeklärt hast, dass es da eigentlich kein Kloster ist. Sondern habe ich natürlich mal wieder neu gelernt. Du bringst mir jetzt jedes Mal hier solche Wortmonster mit, also der Prämonstratenserorden.
Mhm. Ganz spannend, ist eigentlich auch fast Weltgeschichte.
Aha.
Ja, weil es einer von zwei Orden, die in Deutschland gegründet wurden.
Mhm. Wer ist der andere? Was?
Karthäuser, soviel ich weiß. Okay. Aber die Prämonstratenser sind ja von dem Magdeburger Bischof Norbert von Xanten gegründet worden und ist damit ein deutscher Orden, also im Gegensatz zu Benediktinern oder Franziskanern oder Jesuiten. Ne? Und das ist auch schon etwas Besonderes. Und sie waren also im Mittelalter schon ein bedeutender Orden, der gerade so in Norddeutschland weit verbreitet war.
Aber trotzdem.
Also auch Flandern.
Ja, so, also ich wollte nämlich gerade sagen, ein kleiner Blick ins Internet und auch generell, dabei kommt ja auch dieser Name ja dann schon irgendwie auch was, hat ja französische Ursprünge, ne? Also ich lese jetzt hier eigentlich, beruft sich auch auf Prémontré bei Laon, also wir sind in Frankreich.
Das habe ich wohlweislich vermieden und wollte dir als Frankophilen das überlassen. Bevor ich hier mir einen Knoten in die Zunge mache, mir reichen schon die Prämonstratenser.
Nee, das ist schwieriger, finde ich, als Prémontré. Okay. Aber trotzdem, also irgendwie doch ein Frankreich-Bezug, aber trotzdem in Deutschland gegründet. Weil halt ja, er,
also der Norbert von Xanten ist ja als Wandermönch durch Europa gezogen und das gab ja nicht diese
Ländergrenzen
und hat dann diese einfach das gegründet. Und das war irgendwie naheliegend, dass es dort, das war eben die erste Niederlassung, die damals gegründet wurde. Und dann sind andere, die eben seine Idee einer Kirchenreform gut fanden und das ähnlich machen wollten, haben sich dann sozusagen ihm angeschlossen, haben dann Niederlassungen gegründet. Übrigens oft Männer und Frauen nicht gemeinsam, aber nebeneinander. Also es gab Niederlassungen sowohl von Männern als auch von Frauen an einem Ort.
Okay, dann bleibt mir jetzt nur noch eine Laienfrage, die mir schon immer so ein bisschen unter den Nägeln brannte, warum das eigentlich Kloster Jericho ist und dann halt mit W hinten. Und es gibt ja auch Jericho natürlich, die Stadt.
Ja, natürlich. An die denkt man natürlich sofort, also zumindest, wer jetzt hier nicht mit sächsischen Schreibweisen, dem OW, also was ja das Slawische ist für Aue, vertraut ist, der denkt natürlich nur am Klang Jericho. Wir müssen ja an unsere Hörer in den USA denken und vielleicht auch in Stuttgart oder so, in München, wo das ja auch nicht so üblich ist bei der Ortsnamenschreibung. Und wenn es noch ein Kloster ist, denkt man natürlich, vielleicht haben die Mönche sich nach Jericho benannt und dann ist das sozusagen das OW hinten rangekommen, weil das hier einfach eine gängige Schreibweise ist. aber es ist nach einer slawischen Burg benannt und das heißt so viel die Burg des Tapferen oder der Tapferen.
Ah, also hat wirklich gar nichts mit dem biblischen Stadt zu tun.
Nee, überhaupt nichts.
Wahnsinn.
Und auch nichts mit dem Jericho von Uwe Jonsson.
Ja, da bin ich jetzt überfragt.
In den Jahrestagen gibt es eine Stadt Jericho.
Ah.
Aber okay. Das ist nicht das Jericho bei Magdeburg.
Tja, und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie natürlich in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie jetzt gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie's gut.
Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und für alle, die uns loben oder kritisieren oder ergänzen wollen.
Kritik nehmen wir auch gern, ja.
Ja, natürlich. Die Adresse dafür ist weltgeschichte@mdr.de.
Tschüss.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.